Liebe Geschwister, bei Verdruss hilft Rizinus. So könnte man die Predigt heute überschreiben. Das klingt fast nach einem neuen pflanzlichen Mittel gegen Depression. Und in gewissem Sinne stimmt das sogar. Jedenfalls was Jona betrifft, Gottes renitenten Propheten. Gott hatte Jona in seinen Dienst berufen. Der hatte sich gesträubt, er kam in Lebensgefahr. Gott hat ihn gerettet und gibt ihm eine zweite Chance. Und diesmal nimmt er Gottes Auftrag an. Er geht nach Ninive und richtet Gottes Botschaft aus. Noch 40 Tage und Ninive ist zerstört, lautet die. Jona tut, was er soll, aber er tut es widerwillig, knapp und kalt und so barsch wie möglich. Und das Unwahrscheinliche passiert. Jonas brutale Kurzpredigt schlägt ein. Ninive nutzt die 40 Tage und kehrt um. Radikal, sie fasten, sie tragen Trauer, sie bestürmen Gott mit Bitten, sie ändern ihr Leben. Und als Gott das sieht, überlegt er sich die Sache nochmal und verschont Ninive, gibt der Stadt eine neue Zukunft. Soweit waren wir der prophetischen Erzählung von Jona in den letzten Wochen gefolgt. Und wenn es Gott nur ums große Ganze ginge, dann könnte an dieser Stelle dann auch Schluss sein. Ninive hat die Botschaft gehört, ist umgekehrt, ist gerettet. Aber Gott geht es nicht nur ums große Ganze. Gott und Jona, so hat er die Geschichte angefangen. Und so endet sie auch. Jona ist nicht nur Gottes Werkzeug. Wenn man ein Werkzeug benutzt und fertig ist, dann legt man es wieder weg. Dann ist das Werkzeug erstmal wieder nicht mehr wichtig. So geht Gott mit seinen Leuten nicht um. Jona ist ein Mensch, er ist ein Mitarbeiter Gottes. Und dem gilt genauso viel Liebe wie der Stadt Ninive. Also nochmal ein Szenenwechsel von Ninive hin zu Jona. Der ist jetzt draußen vor der Stadt auf Beobachtungsposten. Und wie geht es ihm jetzt mit seinem unerwarteten Erfolg? Schlecht, er ist sauer. Jona 4, Vers 1. Und es missfiel Jona sehr und er wurde zornig. Nicht nur etwas verknatzt, wörtlich steht da, er zürnte einen großen Zorn, es entflammte ihn. Jona wird heiß vor Wut. Das, was in Ninive passiert ist, genau das wollte er nicht. Und dann legt er los. Jona, der die ganze Zeit fast gar nichts sagt, der in Ninive gerade mal 5 Worte über die Lippen wirkt. Jetzt wird er plötzlich ausführlich. Jetzt bricht ein ganzer Wortschwall aus ihm raus. Vers 2. Und er betete zum Herrn und sagte, ach Herr, war das nicht meine Rede, als ich noch in meinem Lande war? Deshalb floh ich schnell nach Tarsis, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und groß an Güte und einer, der sich das Unheil gereuen lässt. Eines der seltsamsten Gebete der Bibel. Anklage wegen Mitleid. Gott soll sich verantworten wegen seiner Gnade. War das nicht meine Rede, als ich noch in meinem Lande war? Habe ich doch gleich gesagt, sagt Jona. Was so nicht stimmt, weil damals hatte er überhaupt nichts gesagt, jedenfalls nichts laut. Er hatte sich schweigend aus dem Staub gemacht und war an See gestochen. Und jetzt erst erfahren wir, warum wirklich. Deshalb floh ich schnell nach Tarsis, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und groß an Güte. Und einer, der sich das Unheil gereuen lässt, das ist ein oft wiederholtes Bekenntnis Israels, ein Lobpreis Gottes. So ist unser Gott. Aber für Jona ist es kein Lob, es ist ein Vorwurf, habe ich damals schon befürchtet. Du bist nicht konsequent. Wenn es drauf ankommt, bist du zu weich. Gott passt nicht in das Bild, das Jona sich von ihm gemacht hat, wie er sein sollte. Gnade und Barmherzigkeit, das ist schon gut, das ist schon wichtig. Aber an seinem richtigen Platz, Israel, das ist Gottes Volk, da kann er gnädig sein, so viel er möchte, da ist das auch nötig. Aber diese brutalen, mitleidlosen Assyrer, da wäre mal Konsequenz gefragt. Gerechtigkeit, gerechte Strafe, hartes Durchgreifen. Guck doch mal, Gott, sagt er, wie ich jetzt dastehe. Noch 40 Tage, dann wird Ninive von höchster Stelle umgegraben. Das war meine Botschaft. Das habe ich ihnen um die Ohren gehauen. Und was ist passiert? Nichts. Das ist doch peinlich. Du blamierst mich vor der ganzen Stadt. Du blamierst dich selber. Denk doch mal an dich, Gott. Denk mal an deine Ehre. Was soll das für ein Gott sein, der sich so einfach von seinen Plänen abbringen lässt? Vielleicht hat Jona sich von Gott vernachlässigt gefühlt, zusammen mit seinem Volk. Jetzt plötzlich kümmert er sich um die Leute in Ninive. Die haben immer gegen Gott gelebt. Die haben sein Volk bekämpft. Die haben es brutal misshandelt. Und kaum kriegen die mal einen religiösen Rappel, ist Gott ganz hingerissen von denen und vergisst seine alten treuen Diener, die Jahr für Jahr den Rücken für ihn krumm machen. So ein bisschen wie der ältere Bruder in dem Gleichnis, das Jesus erzählt. Man könnte sich jetzt trefflich aufregen über Jona, wie er sich ja wieder auflehnt gegen Gott. Aber es ist etwas vorbildlich an dem, was er hier macht, nämlich er wendet sich an die richtige Adresse. Er ist wütend auf Gott, ja, aber er ist nicht fertig mit Gott und geht seiner Wege. Jetzt sagt er es, und zwar zu Gott, offen und ehrlich. Wie wir es lesen in Psalm 62, schüttet euer Herz vor ihm aus, steht da. Ausschütten, also nicht dieses und jenes schöne Stück heraussuchen und Gott zeigen, wieder vorsichtig zurücklegen, sondern ausschütten alles, was da drin ist. Auch die Wut auf Gott, das Unverständnis über ihn. Habe ich doch gleich gesagt. Alles auskippen, das kann heilsam sein. Da kommt das Verkrustete in Bewegung. Da kommt Licht und Luft an den ganzen Kruscht. Vor allem eben, wenn man es vor Gott tut. Und das tut Jona. Der kippt Gott seinen ganzen Rochus vor die Füße. Und tut sich dabei selber mächtig leid. Und nun, Herr, Vers 3. Und nun, Herr, nimm doch meine Seele von mir. Denn es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. So wie Elia unter dem Ginsterstrauch. Ich will nicht mehr, jedenfalls nicht so. Dann lieber gar nicht, dann lieber sterben. Und die äußeren Zutaten für so eine Gefühlslage, die sind ja gegeben. Das einsame Sitzen da draußen, tagelang, ohne Gefährten, auch ohne Gebet zunächst. Zeit zum Grübeln, ohne Unterbrechen. Gedankenkreis für Gedankenkreis immer weiter runter. Und nun, Herr, nimm doch meine Seele von mir. Es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Und das heißt nicht, dass Jona jetzt suizidgefährdet ist. Das war für einen gläubigen Israeliten kaum denkbar, selbst Hand an sich zu legen. Er bittet Gott, ihm das Leben wiederzunehmen. So wie Elia das getan hat, so wie Hiob das getan hat. Ist natürlich trotzdem harter Tobak und vielleicht auch die größte Steigerung seines Vorwurfs an Gott. Guck mich doch mal an, Gott. Ja, guck dir ruhig an, was du da angerichtet hast. Klingt auch ein bisschen wie ein verwöhntes, gekränktes Kind. Jona, der Narzisst. Jona spricht von Gott, wie er sein sollte und von seiner Ehre. Aber was ihn hier umtreibt, ist nicht Gott, sondern das ist Jona. Er selber, seine Enttäuschung, seine Kränkung. Ich. 9-mal ich in 2 Versen. Aber sei es drum, Jona leidet wirklich. Es ist gut, dass er es sagt. Es ist gut, dass er es offenlegt, dass er jetzt nicht mehr alleine ist mit diesen Gedanken. Wie reagiert nun Gott auf diese prekäre Mischung von Vorwurf, Selbstmitleid und emotionaler Erpressung? Nun zuerst, er hört ihn. Gott hat Mitleid mit der Stadt, die umkehrt, und er hört auch das Murren seines enttäuschten Propheten. Seine Bitte, ihm das Leben wegzunehmen, die erfüllt er nicht, aber er spricht zu ihm. Vers 4, und der Herr sprach, ist es recht, dass du zornig bist? Gott antwortet mit einer Frage. Er reagiert nicht auf den Vorwurf, er reagiert nicht auf die Ungerechtigkeit. Er sieht die Not dahinter. Und ganz vorsichtig, ganz behutsam, ganz zart antwortet er auf den zornigen Ausbruch. Meinst du, dass du mit Recht zürnst? Steht es bei Luther. Eine Frage. Das zieht sich durch das, was jetzt kommt. Gott, der alle Antworten hat, wird Jona in diesem ganzen Gespräch ausschließlich Fragen stellen. Jona soll selber dahinter kommen. Er soll selber entdecken. Auch wenn das vielleicht länger dauert und mühsamer wirkt, aber es ist wirksamer. Und Jona tut, was er schon öfter getan hat, er reagiert nicht. Er antwortet nicht, er schweigt. Der Erzähler deutet sowas wie eine Antwort an und wie öfter trägt er etwas nach, das schon vorher passiert ist. Vers 5. Und Jona ging aus der Stadt hinaus und ließ sich östlich von der Stadt nieder. Und er machte sich dort eine Hütte und er saß darunter im Schatten, bis er sehe, was mit der Stadt geschehen würde. Ohne Worte sitzt er da und stiert runter auf die Stadt Ninive, ob vielleicht doch noch. Er überprüft nicht sich selber mit der Frage, die Gott ihm gestellt hat. Er wartet, dass Gott sich überprüft. Dass Gott ein Einsehen hat und vielleicht doch noch tut, was richtig ist, nach Jonas Meinung. Ich lieg richtig, die anderen sollen sich ändern. Ich warte. Gott soll sich ändern. Was macht nun Gott mit seinem bockigen Diener? Nun, er hört erstmal auf, etwas zu sagen oder zu fragen. Das hätte an der Stelle wohl nicht weitergeführt. Aber er gibt es halt nicht auf. Er lässt ihn eine Erfahrung machen. Voller schöpferischer Fantasie und wieder ein bisschen lustig. Vers 6. Da bestellte Gott der Herr einen Rizinus und ließ ihn über Jona emporwachsen, damit Schatten über seinem Kopf sei, ihn von seinem Missmut zu befreien. Wie schon öfter im Buch Jona stellt Gott wieder Personal an. Diesmal kein Fisch, sondern die Besetzung ist ein Rizinus, ein Wurm und ein Ostwind. Erster Akt, der Rizinus. Große Stauden, Blätter wie Bratpfannen. So eine Staude wächst tatsächlich ziemlich schnell und nach ein, zwei Jahren können die wie ein Baum werden, 5 Meter hoch. Und wenn Gott nachhilft, geht es natürlich noch schneller. In der Nacht regt es sich und früh steht ein frisches, prächtiges Exemplar und wirft einen schönen, kühlen Schatten auf Jonas erhitzten Kopf. Ein schönes Geschenk mit einem klaren Ziel, um ihn aus seinem Missmut herauszureißen. Es ist Gott nicht egal, wenn seine Leute verknatzt sind, chronisch schlecht gelaunt und vor sich hin krummeln. Das ist Gott einigen Aufwand wert, das zu verändern, ihn zu befreien davon. Schatten gegen schlechte Laune. Bei Verdruss hilft Rizinus. Und die Aktion mit dem Grünzeug hat einen erstaunlichen Erfolg. Und Jona freute sich über den Rizinus mit großer Freude. Erst zürnt er mit großem Zorn, jetzt freut er sich mit großer Freude. Und das zeigt auch nochmal, dass seine Probleme nicht so sehr theologischer Art waren. Es ging um ihn, es ging um seine Situation, seine Enttäuschung, seine Kränkung. Wobei mehr als nur etwas Schatten war es wahrscheinlich schon. Ich denke, er hat auch die Zuwendung Gottes darin erkannt. Ich bin wichtig. So viel bin ich Gott wert, dass er ein kleines Wunder tut, um mir etwas Abkühlung zu verschaffen. Also Gottes neue Begeisterung für die religiös erweckten Niniviter, das bedeutet also doch nicht, dass er seine alten Getreuen vergessen hat. Das hat ihm wohlgetan und das hat das Stimmungstief beendet und ihn ein bisschen euphorisch gemacht. Aber das war ja erst der erste Akt, Vers 7. Aber Gott bestellte am folgenden Tag einen Wurm beim Aufgang der Morgenröte. Der stach den Rizinus, sodass er verdorrte. Der Erzähler hat sichtlich Freude daran zu zeigen, wie Gott in seiner Allmacht immer nur zu befehlen braucht. Einmal Hände schnalzen und ein Turbo-Rizinus wächst in die Höhe, schraubt sich aus der Erde. Nochmal schnalzen, ein Wurm kommt, wühlt in den Wurzeln, sticht den Rizinus und schon ist er wurmstichig und wird braun und die Blätter hängen und aus ist mit dem schönen Schatten, an den sich Jona ziemlich schnell gewöhnt hat. Und der zweite Tag beginnt mit noch einer bösen Überraschung. Just als die Sonne aufgeht und anfängt zu stechen, legt Gott noch einen drauf. Ein drittes Schnalzen Richtung Wüste. Jetzt du, ein Ostwind, der glühend heiße Wüstenwind Scirocco, der alles ausdörrt, der gefürchtet ist. Ist heute noch so in einigen Ländern des Orient, wenn dieser Wind von der Wüste her weht, dann wird das bei Verbrechen als mildernder Umstand gewertet. Und es geschah, als die Sonne aufging, da bestellte Gott einen sengenden Ostwind und die Sonne stach Jona auf den Kopf, sodass er ermattet niedersank. Können wir uns im Moment manchmal ganz gut vorstellen, wie man da ermattet wird. Alles auf einmal, Schatten weg, Wüstenwind, Sonne sticht. Die Euphorie ist verflogen, Jona ist wieder richtig sauer. Da hat Gott mal was richtig Gutes gemacht. Einen Tag später gleich wieder alles verpfuscht. Wie kann er nur? Was kann die arme Staude dafür? Es ist nicht zum Aushalten. Immerhin, der Dialog ohne Worte ist jetzt zu Ende. Jona redet wieder. Und er wünschte, dass seine Seele stürbe und sagte, es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Die zweite Runde, Jonas theologische Probleme, dass Gott den Leuten aus Ninive hilft und so, die sind jetzt weit weg. Jetzt ist er schwach und schwitzig und er ist erschöpft und Gott ist schuld. Der schöne Rizinus ist weg, warum lässt Gott das zu? Und er sagte, es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Ist doch kein Leben so ohne Rizinus. Zweite Runde auch für Gott. Vers 9, und Gott sprach zu Jona, ist es recht, dass du wegen des Rizinus zornig bist? Die gleiche vorsichtige Frage, aber diesmal nicht wegen Gottes Gnade mit Ninive, sondern wegen des Rizinus, von dem Jona inzwischen meinte, ein Recht darauf zu haben. Und wieder fragt Gott, dein Zorn, Jona, ist er wirklich berechtigt? Und er sagte, mit Recht bin ich zornig bis zum Tod. Da fragst du noch, aber natürlich, bis zur letzten Konsequenz. Wie kannst du so grausam sein, Gott? Die schöne Staude. Das ist die Erfahrung, die Gott Jona verschafft hat. Ein Gleichnis, ein erlebtes Gleichnis. Und die Vorlage für Gottes Schlussplädoyer, mit dem Gott Jona einen Blick in sein Herz gewährt. Vers 10. Und der Herr sprach, du bist betrübt wegen des Rizinus, um den du dich nicht gemüht und den du nicht großgezogen hast, der als Sohn einer Nacht entstand und als Sohn einer Nacht zugrunde ging. Du hast Mitleid mit dieser Staude, Jona. Das ist in Ordnung. Obwohl du nichts dafür getan hast, außer dich drunter zu setzen in den Schatten. Und obwohl du noch nicht mal viel Zeit hattest, eine tiefe Beziehung zu ihr aufzubauen, gerade mal einen Tag. Und dann geht es weiter, Vers 11. Und ich sollte nicht betrübt sein wegen der großen Stadt Ninive, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht unterscheiden können zwischen ihrer Rechten und ihrer Linken und eine Menge Vieh. Das sind doch Menschen, Jona, um die ich mich gemüht habe. Und nicht erst seit gestern. An dieser Stelle ist übrigens keine Rede mehr oder keine Rede von der Umkehr der Stadt. Davon sagt Gott hier nichts. Im Gegenteil, er spricht von den Kindern und er spricht von den Tieren, die weder sündigen können noch umkehren können. Hier geht es um Gottes Liebe zu seinen Geschöpfen. Und er sagt nur, die brauchen mein Erbarmen, die sind mir lieb. Du leidest schon mit deinem Rizinus. Kannst du mich jetzt verstehen? Wieder eine Frage. Und mit dieser Frage endet die Rede Gottes an Jona, endet die Geschichte, endet das Buch. Der Erzähler sagt nicht mehr, ob Jona geantwortet hat und was er geantwortet hat. Ob diese Erfahrung bei ihm eine Wende gebracht hat am dritten Tag. Jetzt seid ihr dran, sagt der Erzähler, diese Antwort zu geben. Ob ihr einverstanden seid mit Gottes Barmherzigkeit, mit seinem Wunsch, möglichst viele Menschen in den Bereich seiner Liebe zu ziehen, auch Menschen, die ihr dort vielleicht lieber nicht treffen möchtet. Ob ihr damit einverstanden seid, statt zu denken, ihr hättet Gott für euch gepachtet. Und das alles macht er, dieser Erzähler, nicht dramatisch ernst, sondern erzählt es mit einem Lächeln. Weil über dem Ganzen das geduldige, freundliche Lächeln Gottes schwebt, der mit seinen bockigen Frommen auch noch eine zweite Runde dreht. Und am Schluss auch dieses Mal wieder die Frage, wo findest du dich wieder in dieser Geschichte? Wo finden wir uns wieder? Vielleicht enttäuscht von Gott? Sogar sauer auf ihn, wütend, zurückgezogen, im Abseits nur noch als Zuschauer? Dann können wir von Jona lernen, schüttet euer Herz vor ihm aus. Alles, was drin ist, den ganzen Ärger, auch die Probleme mit Gott selber. Oder am Boden zerstört. Jona war an der Stelle, dass er sich den Tod wünscht, was er nicht mehr leben will. Vielleicht sogar mit dem Gedanken spielt, sich selber nachzuhelfen, am Boden zerstört. Behalt das nicht für dich. Das Schlimmste ist, mit solchen Gedanken allein zu bleiben. Auch da ist Jona ein gutes Vorbild. Und an die anderen, wenn du den Eindruck hast, dass es jemand so geht, dann sprich ihn an oder sie. Frag nach, ganz konkret. Das Schlimmste ist, mit solchen Gedanken allein zu bleiben. Wer damit kämpft, ist dankbar, darüber sprechen zu können. Vielleicht hat Gott dir auch ganz behutsam eine Frage gestellt. Ist das wirklich berechtigt, dein Zorn? Oder eine andere Frage, um dir zu helfen, eine wichtige Erkenntnis selber zu finden. Kann auch sein, du erlebst gerade etwas Eigenartiges, was du nicht so richtig einordnen kannst. Nun, das kann viele Gründe haben, aber eine Möglichkeit ist, dass Gott gerade dabei ist, dir eine wichtige Erfahrung zu verschaffen, dass du ein Gleichnis erlebst, das sich dann erst von hinten erschließt, weil das mehr bringt, als nur zu reden und zu diskutieren. Und vielleicht lassen wir uns auch einfach anregen von Gottes Art, mit Menschen umzugehen. Auch wenn jemand gerade ungerecht ist und sauer und empfindlich, ihn dann trotzdem lieb zu haben, ihm trotzdem einen Schritt weiterzuhelfen, die Not dahinter zu sehen. in aller Ruhe mit einer behutsamen Frage und wenn es sein muss, auch noch einer zweiten Runde. Dass Gott es auch bei uns schafft, dass unsere kleine Staude, die uns über alles wichtig ist, und unser Wohlergehen, dass wir erkennen, dass das nicht die Mitte der Welt ist. Dass es da viele, viele Menschen gibt, die Gott am Herzen liegen, für die er auch uns mit einem freundlichen Lächeln gewinnen will. Amen.